es war halt wirklich komplett offensichtlich, dass er einfach nur Nähebedürfnis hat, mehr nicht. Mhm. So. Und sie hat es einfach nicht befriedigt. Und auf meine Nachfrage, ich habe gefragt, wann ruft ihr denn die Eltern an, wenn ein Kind so unglücklich ist, den ganzen Vormittag, war dann die Antwort, wir rufen nur bei Fieber an, sonst müssten wir ja ständig anrufen. Und das ist ganz normal, das ist die dritte Woche der Eingewöhnung, der hört schon irgendwann wieder auf zu weinen. Der muss das jetzt auch mal lernen, dass nicht immer sofort einer kommt. Ich kann halt auch nicht immer ein Kind auf
dieser Satz haben. Auch, ne? Der muss das jetzt mal lernen. Wo ich mir denke, so Pflichtstelle links, rechts, Alter. Boah, nee.
Ja, ich krieg gerade schon wieder richtig Herzrasen und richtig Puls. Boah, nee. Und auch der Spruch, ich kann nicht immer ein Kind auf dem Arm haben. It's kind of your fucking job,
ich immer wollte ein Kind auf dem Arm zu haben. Du kriegst da Geld für, um dieses Kind auf den Arm zu nehmen. Boah, nee. Mama halblang mit Rebecca
und Sophia. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama halblang. Hier ist sie endlich, die große Kita-Folge. Rund 36% der unter Dreijährigen werden in Deutschland in einer Krippe betreut und die Zahl, die steigt Jahr für Jahr. Und wir alle, wir wünschen uns eine liebevolle Betreuung für die Allerkleinsten und dieses Thema packen wir heute an. Ich bin Sophia und vor mir sitzt wie immer die wunderbare Rebecca.
Hallo.
Und wir beide, wir sind zwei Freundinnen, zwei Journalistinnen, zwei junge Mamas und alle zwei Wochen teilen wir hier unsere Erfahrungen und interessante Fakten zu allen Themen rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft und das Leben als Eltern. Bevor ich hier die berühmte Frage stelle, falls ihr uns gerne zuhört, dann schenkt uns doch ein bisschen Liebe und folgt uns da, wo ihr uns hört und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns wirklich enorm, von anderen Mamas gefunden zu werden. Und nun zu dir, Kollege. Ich hab dich auch schon wieder vermisst. Bist du heute Teamrakete oder Team zerquetscht?
Ich war eigentlich den Tag über kurz davor, heute zu sagen, mega Team zerquetscht. Nicht irgendwie, weil irgendwas total Stressiges passiert ist. Ich bin auch zur Abwechslung einfach mal gesund. Wir alle sind gesund. Ich darf es eigentlich gar nicht laut aussprechen. Das heißt, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen müde so. Ich habe heute mal wieder Sport gemacht, nach den 6 Wochen Pause, die ich machen musste. Aber ich muss auch sagen, ich habe einfach immer ultra Bock, mit dir diese Aufnahme zu machen. Ich fieber auch der Aufnahme immer so ein bisschen entgegen und find's fast schade, dass wir nur alle 2 Wochen das machen, weil ich echt so nach ein paar Tagen auch schon wieder dieses Mitteilungsbedürfnis entwickle und mit dir wieder die nächste Folge machen wollen würde.
Das ist echt so.
Weil das für mich ja auch so eine Art Me-Time ist. Also ich find's auf jeden Fall cool, ich bin voll bereit. Ich habe eigentlich mega Bock, auch wenn ich müde bin. Deswegen unterm Strich würde ich sagen, Team Rakete. Wie sieht's bei dir aus?
Läuft. Ich bin auch mega Team Rakete und wir haben heute auch wieder einen richtig vollen Sack an positiven und auch negativen Erfahrungen und Anekdoten für euch mitgebracht. Ich hatte zum Beispiel eine Horrorerfahrung bei der Kita-Eingewöhnung und ich habe auch die Eingewöhnung dann tatsächlich abgebrochen und mich für eine Tagesmutter entschieden. Und da erzähle ich euch auch, was der Unterschied zu einer Krippe ist, wie so die Kosten sind, worauf man bei einer Tagesmutter achten sollte. Und Rebecca hatte bei der Eingewöhnung die klassische emotionale Achterbahnfahrt. Ich glaube, so kann man es nennen, oder?
Darauf war ich auch nicht vorbereitet.
Genau, und davon berichtest du uns gleich. Wir sind auch heute nicht alleine. Es kommt nämlich zwischendrin immer wieder unsere Expertin zu Wort. Ja, richtig gehört. Wir haben heute wieder für euch das All-Inclusive-Paket gebucht.
Genau, das ist die Michelle Siegert. Sie hat mir ihren Nachnamen heute buchstabiert mit der Sieger und mit T. Und ich fand das eine sehr coole Art und Weise, das zu tun.
Sehr nice.
Die ist studierte Pädagogin und arbeitet in der Kita und in der Gruppe, in der auch meine Tochter ist. Das ist eine Unternehmenskita von meinem Arbeitgeber. Sie ist auch Bezugsperson von meiner Tochter, dazu auserwählt, auserkoren, zugeteilt, wie auch immer man das sagen möchte. Und ich habe sie einfach mal letztens ein bisschen überfallen und angesprochen und gesagt so, hey, wir machen eine Kita-Folge. Hast du Bock, unsere Expertin zu sein und uns einfach so ein bisschen zu erklären? Genauso wie du jedem anderen Elternteil erklären würdest, wie halt so eine Kita-Eingewöhnung stattfindet, welche Sorgen man sich so macht und. Und dem hat sie zugestimmt und ihr werdet da jetzt, demnächst, bald, gleich die Folge über werdet ihr richtig hübsche O-Töne von ihr bekommen und ein paar Insights.
Beim Thema Tagesbetreuung geht's ja mal ganz vorne los mit der Frage, wann gebe ich mein Kind in die Betreuung ab? Ich glaube, das ist die Frage, die die meisten Eltern auch so brennend beschäftigt. Wann ist mein Kind überhaupt bereit dafür? Wann bin ich auch bereit dafür? Und bevor wir uns hier um die richtige Antwort kloppen, Rebecca, hören wir uns einmal direkt die fachliche Perspektive von Michelle an.
Das perfekte Alter für eine eigene Gewöhnung gibt es per se nicht. Ich empfehle, das erste Lebensjahr noch abzuwarten und damit den ersten Lebensjahr zu starten. Neuronal wird empfohlen, das erst mit dem zweiten Lebensjahr zu vollziehen, weil die Kinder dann einfach aus den Gröbsten raus sind. Dieser Zahnungsprozess ist vorbei. Wichtige Entwicklungsschritte sind in der Kernfamilie abgeschlossen worden. Aber ich möchte noch kurz einräumen, die Entscheidung, mit welchem Alter Eltern ihre Kinder in die Institution bringen, hat Gründe, über die ich gar nicht richten kann. Ihr als Eltern seid einfach die Experten eurer Kinder.
Die Empfehlung lautet also nicht unbedingt vor dem ersten Geburtstag zu starten, aber auch hier sind die Gründe immer ganz individuell. Wie lief das denn bei dir ab, Rebecca? Wann kam da die Entscheidung und wann ging es dann bei euch los?
Also da sind ein paar Sachen zusammengefallen. Das war ja so, dass ich von zu Hause aus angefangen habe zu arbeiten, als die Kleine ziemlich genau 6 Monate alt war. Und das ging zu dem Zeitpunkt auch noch mehr oder weniger okay. Wie man sich das mit Kind so vorstellt. Aber es hat irgendwie hat's funktioniert und wir haben auch irgendwann so unsere Routinen gefunden, mit denen das geklappt hat. Bloß die Kids werden ja älter und entwickeln sich weiter und können mehr und fordern ihre natürlich auch sehr verdiente Aufmerksamkeit einfach immer penetranter auch ein. Und wir haben uns irgendwann angeguckt und gesagt, okay, es geht nicht mehr. Wir brauchen einen Kita-Platz zum Kita-Jahr-Start, was ja immer der Sommer ist, so rund um August, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Und weil einfach meine Intention dahinter war, ich möchte wieder arbeiten in der Theorie, aber wenn wir keinen Kita-Platz finden, dann klappt das halt nicht. Und gleichzeitig hatte ich auch ein Jobangebot auf dem Tisch, das ich gerne annehmen wollte und dafür war halt auch ein Kita-Platz essentiell. Und dann hat das ganz, ganz kurzfristig und mit sehr, sehr viel Glück tatsächlich noch geklappt, dass wir all diesen Kita-Platz bekommen haben. Das heißt, es hing halt sehr
geknallt.
Ja, es hing dann so sehr an meiner Arbeitsentscheidung. Aber, und dazu kommen wir gleich nochmal, wenn die Eingewöhnung zu schwierig gewesen wäre, hätte ich natürlich abgebrochen, weil am Ende, das wusste ich auch, wenn wir keinen Kita-Platz finden oder es für sie noch zu früh ist, aus welchen Gründen auch immer, dann hätte ich halt noch ein Jahr mit der Arbeit pausiert und dann auch wieder ganz aufgehört zu arbeiten, weil mit Kind weiterarbeiten war einfach keine, es war einfach keine Option für mich. Und ich wusste auch, dass ich die Action, die andere Kinder so mit sich bringen, einfach auch nicht ersetzen kann, egal wie viel Mühe ich mir im Spiel mit ihr gebe.
Ich erinnere mich noch gut an die verzweifelten WhatsApp-Nachrichten von dir, und Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Ich glaube, rückblickend kannst du dir so hart auf die Schulter klopfen, dass du es überhaupt, ich weiß gar nicht, wie hast du es überhaupt geschafft? Ich glaube, du weißt es teilweise auch gar nicht mehr so richtig, oder?
Keine Ahnung, es gab echt Tage, da habe ich dir auch völlig manisch, es war ja auch noch, ich habe dir völlig manisch geschrieben, hatte Tränen in den Augen, weil ich einfach so überfordert war, weil ich fühlte mich so auseinandergerissen, weil auf der einen Seite hast du Vorgesetzte, deren Erwartungen du erfüllen willst und klar, die wissen dann, okay, die ist gerade Mutter geworden und so und es ist halt stressig mit Baby zu Hause, aber unterm Strich ist denen das dann auch egal, wenn du deinen Job nicht richtig machst. So sagen wir es mal so hart, wie es ist.
Ja, klar.
Und natürlich
habe ich eigene Ansprüche an dich selbst, ne? Und so wie du arbeitest. Und du konntest halt keiner Rolle dann so richtig gerecht werden. Du hast auf beiden Seiten irgendwie so 60-80% geben können, aber halt nirgendwo so richtig 100 dann, ne?
Und die Konsequenz war dann, dass ich ich war damals noch frei angestellt, wenn man so will. Also ich war nicht richtig festangestellt. Das heißt, ich konnte mir meine Arbeitszeit relativ flexibel einteilen. Und die Konsequenz, die daraus entsprungen ist, war, dass ich meine Arbeitszeit sehr wild aufgeteilt habe. Von 6 bis 8, bis die Kleine wach wurde. Dann habe ich sie ein paar Stunden bespaßt. Dann habe ich in den 3 Stunden fett geballert, als sie Mittagsschlaf gemacht hat. Und dann habe ich nochmal gearbeitet von 20 bis 23, 24 Uhr. Und dann ging es am nächsten Tag von vorne los. Und das ging halt irgendwann einfach nicht mehr. Dann wusste ich, okay, Kita-Platz oder nix. So.
Bei mir lief das ein bisschen anders ab. Also ich für meinen Teil, ich habe es mir echt lange offen gelassen, wann wir damit starten. Und ich wollte einfach schauen, wann unser Sohn bereit ist und auch wann ich bereit bin. Und ja, ich weiß, es ist Luxus. Bei uns hat das Geld dafür einfach so noch gereicht, um diese Flexibilität irgendwie zu behalten. Und ich habe das am ersten Geburtstag zum Beispiel noch überhaupt nicht gefühlt. Also ich habe auch gar nicht dran gedacht, meinen Sohn fremd betreuen zu lassen, weil er war noch gar nicht bereit. Also er war richtig Mama bezogen und hat auch sehr noch an mir geklammert und sich dann kaum so auch von Familienmitgliedern irgendwie auch betreuen lassen. Das war alles irgendwie noch sehr viel gestillt zu der Zeit. Mhm. Und ich weiß noch, wir hatten ja irgendwie darüber immer mal wieder so, du hast immer wieder so mit mir eingecheckt und so gefragt, so, ja, hey, irgendwie, ich will gar keinen Druck machen, aber was denkt ihr eigentlich gerade so über das Thema Kita? Und ich meine, also, never, der ist gar nicht bereit. Und,
ja, weil du, sorry, ich muss einmal kurz reingrätschen, weil du mir halt auch immer erzählt hast, so, ja, der Kleine ist so anspruchsvoll und der braucht so viele Reize, weil der halt einfach so eine Rakete ist in der Entwicklung. Und dann war so mein Gedanke, hey, andere Kinder.
Ja, so. Ja, da gibt's so einen großen Zirkus, der nennt sich Kita und da kann er den ganzen Tag rumtouren. Ja, auf jeden Fall. Aber er hat gleichzeitig immer extrem die Rückversicherung von mir gebraucht. Also dieses extreme übelst Verausgaben und dann halt wieder zu mir und zur Ruhe kommen und dann hat er immer diese Geborgenheit gebraucht. Also diese beiden Extremen. Kenne ich irgendwoher von meinem Ehemann? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, wie so die nächsten Jahre noch werden. Der ist auch immer so zwischen den Extremen unterwegs. Aber ja, ein paar Monate nach dem ersten Geburtstag hatten wir dann so ein turbulentes Familienwochenende mit Besuch und so weiter. Und mein Mann und ich saßen abends auf dem Sofa und wir haben beide gleichzeitig dann irgendwie den Eindruck gehabt, dass er jetzt bereit wäre für die Kita. Wir haben das dann irgendwie so in einem Gespräch beschlossen. Und weil der Kleine war dann einfach so richtig selbstbewusst, konnte auch sicher laufen, hatte so plötzlich Interesse an anderen Kindern. Das hatte er vorher auch gar nicht so richtig. Und hat auch nicht mehr so krass an mir geklammert. Also er ließ sich dann durch andere Familienmitglieder auch super betreuen. Und wie es der Zufall so wollte, hat mein Mann dann am nächsten Tag im Büro so eine interne Ausschreibung für einen freien Kita-Platz gesehen. Direkt um die Ecke bei uns. Hat sich dann spontan drauf beworben. Und wir hatten das Ding in der Tasche. Das ist richtig
so unfair. So laufen Kita-Geschichten eigentlich nie.
Nee, und du meintest noch so, ja, wart's mal ab.
Ja,
dann sucht ihr ein halbes Jahr, kümmere dich rechtzeitig. Und naja, was soll ich sagen? Ja, das kam uns dann einfach so zugeflogen.
Frech ist das eigentlich fast schon.
Ja, das ist halt so ein Kontingent auch über die Arbeitsstelle. Ich meine, du hast eine Betriebskita und am Ende war es bei uns keine Betriebskita, aber so ein Kontingent irgendwie. Wir haben uns jetzt dann dafür entschieden, dass unser Kind bereit für die Tagesbetreuung ist und in die Tagesbetreuung gehen soll. Woran erkennt man denn jetzt eine gute Kita?
Als Pädagoge eine gute Kita zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Am Ende höre ich da selber auf mein Bauchgefühl. Gehen die Fachkräfte mit einem Lächeln durch die Kita, ist das für mich schon mal ein gutes Zeichen. Haben die halt wirklich Lust auf ihren Job? Macht ihnen die Arbeit mit Kindern Spaß oder nicht? Das ist es, worauf es ankommt.
Man darf sich also durchaus auf sein Bauchgefühl verlassen. Was war dir denn bei der Auswahl wichtig? Gab es da irgendwelche Kriterien?
Naja, also erstmal glaube ich, muss man da auch so ein bisschen Wunschvorstellung mit Realität abgleichen. Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, wo ihr wohnt. Aber wenn ihr in Ballungszentren wohnt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr vielleicht gar nicht unbedingt die Wahl habt, ja? Also ich meine, die Idealvorstellung wäre ja, man hat so, keine Ahnung, man hat so 5 Kitas zur Auswahl und die einen haben so Pickler-Konzept, die anderen sind irgendwie bilingual und wieder andere machen, hast du nicht gesehen, Waldorf. So. Genau.
Das ist alles
okay. Und die Realität sieht leider ganz anders aus. Ich muss dazu sagen, wir haben ja, das habe ich ja in der Erwartungen versus Realität-Folge schon mal erzählt, also unsere Kita-Suche war ja unfassbar anstrengend und nervenaufreibend und eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann, wir hatten dann in unserer jetzigen Kita, hatten wir einen Besichtigungstermin sozusagen, wo wir uns das Ganze mal angucken konnten. Und wir waren sofort von hellauf begeistert. Ist ja wie gesagt keine öffentliche Kita. Also die haben zwar ein Kontingent an öffentlichen Plätzen, ist aber zu ganz, ganz großen Teilen eine Betriebskita von meinem Arbeitgeber. Und 2 Wochen nach diesem Besichtigungstermin haben wir dann die E-Mail bekommen, so, hey, wir haben einen Platz für Ihre Tochter. Obwohl bei dem Besichtigungstermin gesagt wurde, eigentlich ist alles belegt. Und wir so, Kita-Platz. Und das Allerlustigste war, dass wir ein paar Tage später einen Anruf bekommen haben von der Kita hier gegenüber, von der ich auch schon mal erzählt hatte. Und so schließt sich jetzt der Kreis ganz kurz, weil ich habe mir die halt trotzdem mal angeguckt, weil ich dachte, hey, ist ja eigentlich mega praktisch. Ich arbeite ja Teilzeit für die Tage, an denen ich nicht arbeite, dass ich einfach nur über die Straße gehen muss und sie in der Kita abliefern kann. Coole Sache.
Hat seine Vorteile, ja.
Genau. Deswegen habe ich mir die mal angeguckt, bin rüber, habe mit den Erziehern gesprochen oder mit einer Erzieherin, um genauer zu sein. Und die haben halt auch einen ganz, ganz anderen Aufteilungsschlüssel. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt nichts Falsches sagen, waren das 2 Erzieher auf 16 Kinder. Wo du erstmal denkst so, how? Und es waren auch, glaube ich, keine altershomogene Gruppen. Mhm. Also von, ich glaube, von sozusagen einem Jahr bis 3 oder so sind da alle irgendwie miteinander. Und dann habe ich mich mit der so unterhalten und es ging so um die Eingewöhnungsphase und hatte ja im Kopf, wie die andere Kita aussah und wie da so mein Eindruck war. Und dann hat sich direkt, also wir saßen in diesem großen Kita-Raum und dann hat sich direkt vor uns ist ein Mädchen irgendwo runtergefallen. Und, also keine Ahnung, irgendwie von einem niedrigen Stuhl, einem Bobbycar oder sowas war das. Und hat sich aber den Kopf angestoßen dabei. Also hat sich halt de facto wehgetan, so, ne? Mhm. Das war halt direkt vor uns. Dann meinte die Erzieherin so zu ihr, ja, lass jetzt mal gut sein, wir unterhalten uns hier gerade.
Dicker.
Und in dem Moment war die Sache für mich gelaufen. So, ich meine, ich hatte mich innerlich schon so halb für die Betriebskita entschieden. Mhm. Und aber in dem Moment war das für mich klar. Und ich bin dann nach Hause, habe davon meinem Mann erzählt und der meinte so, ey, ich vertraue dir da, wenn du kein gutes Bauchgefühl hast, dann lassen wir das. Und am Ende war das auch die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Wir sind super zufrieden mit unserer Kita momentan. Und das ist halt, glaube ich, so das Ding, Stichwort Bauchgefühl. Man darf seinem Bauchgefühl wirklich vertrauen, weil das Ding ist halt auch, es geht ja nicht irgendwie um einen Business-Deal, den du da abschließt, ne, der so ultra kühl kapitalistisch da einfach vollzogen wird. Natürlich nimmst du irgendwo eine Diensthandlung in Anspruch, eine Dienstleistung in Anspruch, aber du vertraust denen dein Kind an und das sind im Grunde fremde Menschen und das sind ja teilweise auch so Mikromomente, die du beobachtest, ne? Wie gehen die Erzieher mit deinem Kind um, mit anderen Kindern um, wie reden die untereinander miteinander, wie ist so die generelle Kommunikation, wie ist die Atmosphäre? Und das klingt jetzt so ein bisschen Larifari, aber das ist im Grunde, glaube ich, echt wichtig. Und ich finde es auch legitim, einfach zu sagen, ich fühle mich hier wohl. Die Erzieher machen auf mich einen guten, professionellen, emotional stabilen Eindruck. Ich glaube, diesen Menschen kann ich für 4 bis 8 Stunden am Tag mein Kind anvertrauen.
Das mit dem Fahrtweg ist auch so eine Abwägungssache. Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber ich fahre zur Tagesmutter definitiv deutlich länger, als wir es zur Kita gebraucht haben. Zur Kita war es 5 Minuten mit dem Fahrrad. Für die paar Tage Eingewöhnung erzähle ich gleich alles. Und zur Tagesmutter fahren wir 20 Minuten mit dem Bus. Aber ich würde immer die weitere Strecke wählen und dafür einfach die bessere Betreuung vorziehen. Also die, wo ich mich wohler fühle und wo ich wirklich zu 1000% vertraue. Dafür würde
ich immer eine weitere Strecke Wichtigste.
Und ich glaube, man kann auch nur aufs Bauchgefühl vertrauen, weil so viele andere Parameter zur Entscheidungsfindung hast du gar nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, du kannst dir die anderen Kinder angucken.
Die Kita kann, du kannst das beste Konzept haben. Also ich erzähle auch gleich noch von unserer Kita-Erfahrung, die ja sehr negativ war. Das kann das beste Konzept sein. Der beste Träger und Qualitäts-TÜV-Siegel DIN A5 geprüft. Das bringt ja am Ende alles nichts, wenn die Praxis scheiße ist und wenn ständig Personalmangel ist. So. Ja. Quatschen wir gleich noch drüber. Zum Thema Eingewöhnung. Früher war es ja so, dass man das Kind einfach zur Tagespflege gebracht hat. Man hat sich verabschiedet und ist gegangen und hat es 8 Stunden später abgeholt. Mhm. Klingt furchtbar. Es war halt einfach so. Und heute gibt es aber fast überall ein Konzept zur Eingewöhnung. Und was es genau damit auf sich hat, das erklärt Michelle uns.
Also eine Eingewöhnung gestaltet sich ganz individuell. Es geht vor allem darum, Beziehung und Bindung aufzubauen. Die Eltern nehmen eine eher passive Rolle im Gruppenraum ein und die aktive Rolle übernimmt die Pädagoge, Pädagogin. Die ersten Tage ist das Endeteil immer im Raum. Und nach der ersten Trennung, das ist so in der Regel nach dem 3. Tag, schaut man anhand der Reaktion des Kindes und des Elternteils, wie die Zeit jetzt gestaffelt wird. Braucht ein Kind etwas mehr Zeit, um sich an die Situation zu gewöhnen, wird die Anzahl der Stunden ganz soft gestaffelt. Grundsätzlich ist die Dauer der Eingewöhnung auf 6 Wochen berechnet.
Wie lange hat denn eure Eingewöhnung gedauert, Rebecca?
Also bis zu dem Moment, wo ich innerlich so ein bisschen loslassen konnte und nicht mehr wie so ein Wiesel um das Kita-Gebäude rumscharwenzelt bin, sofort in Bereitstellung, um wieder reinzusprinten und mein Kind abzuholen, hat es, glaube ich, so 2 bis 3 Wochen gedauert. Und bis die Eingewöhnung komplett abgeschlossen war und sie jetzt auch komplett nicht mehr weint und sich sogar freut, wenn sie die Erzieher sieht und die anderen Kids sieht, hat es ja so 5 Wochen, glaube ich, im Schnitt. Ja, doch 5 Wochen ja, ungefähr.
Das ist bei uns ganz ähnlich. Also unsere hat auch so ungefähr so einen Monat gedauert, also so, dass er alle Abläufe auch sicher antizipieren konnte und sich so sichtlich wohl und sicher gefühlt hat. Bevor ich hier meine Horrorstory droppe, Rebecca, erzähl du doch mal ein bisschen, wie bei euch so die Eingewöhnung ablief.
Also es fing erstmal damit an, dass wir so einen Kennenlernen-Elternabend hatten mit allen Eltern und allen Kindern, wo erstmal ganz kurz wohl alle Erzieher vorgestellt wurden von der Gruppe. Und quasi auch so ausgewählt wurde, wer ist welche Bezugsperson für wen. Also wir haben 12 Kinder, 3 Erzieherinnen, Betreuerinnen, Pädagoginnen. Das heißt pro Pädagogin 4 Kinder. Und in der Mitte waren so ganz viele Spielzeuge aufgebaut. Und meine Tochter war die Einzige, die sofort losgesprintet ist und sich auf diese Spielzeuge gestürzt hat. Hat sich sogar zwischenzeitlich auf den Schoß einer komplett fremden Frau gesetzt, wo wir auch uns kurz angeguckt haben, so, weiß sie, wer ihre Eltern sind?
Hätte mein Sohn halt in dem Alter nie gemacht, ne? Der war halt in dem Alter so noch gar nicht dazu bereit, ja.
Also wir haben relativ zeitnah nach ihrem ersten Geburtstag angefangen. Das habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt. Also ja, Anfang August ging das Ganze dann los. Und da haben wir dann eigentlich gedacht, und das wurde uns von außen auch so kommuniziert, ja, die Eingewöhnung, das wird ein Kinderspiel. Also das wird easy. Und es war auch alles super mit diesen ersten 3 Tagen, wie Michelle es erzählt hat, dass wir dann da zusammen dahin gegangen sind. Und das war für mich schon so eine halbe Me-Time fast schon, weil das Kind ist beschäftigt und war mega on fire und ich konnte mich so ein bisschen zurücklehnen. Und dann kam die erste Trennung. Ich muss dazu sagen, ich konnte vorher, auch wenn ich mich nicht verabschiedet habe, konnte ich einfach so aus dem Raum gehen und kurz auf Toilette gehen. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Dann kam die erste bewusste Trennung und du sollst dich ja bewusst verabschieden. Es ist ja super, super wichtig, dass du halt dich wirklich bewusst verabschiedest, tschüss sagst, dem Kind noch ein Küsschen gibst und sagst so, ciao kleine Maus, ich hole dich gleich wieder ab, hab einen super schönen Tag in der Kita. Genau. Und ich hab auch immer großen, und das mache ich immer noch, dass ich großen Wert darauf lege, dass ich ihr immer dasselbe sage, bevor ich sie abgebe, damit für sie so eine Routine entsteht.
Ja, ich auch.
Damit die Kinder ja lernen, Mama verabschiedet sich, Mama geht, Mama kommt aber auch wieder.
Das ist der wichtigste Lerneffekt, Mama kommt wieder.
Genau, das ist jetzt kein Abschied auf Lebenszeit, sondern wir kommen durchaus wieder. Und sie ist so komplett, ich will nicht sagen ausgerastet, aber sie hat einfach geweint. Und die erste Trennung waren, glaube ich, 10 bis 15 Minuten und ich kam wieder rein. Und sie ist schluchzend und weinend auf mich zugekrabbelt. Und ich war so eingenommen von diesem Moment, dass ich selber angefangen habe zu heulen. Ich saß dann da und mir liefen die Tränen. Das war ein reiner Reflex. Ich konnte das gar nicht kontrollieren. Ich war so konsterniert davon, dass sie da so emotional auf mich losgesprintet ist, weil ich damit auch gar nicht gerechnet hatte. Sie war ja so aufgeschlossen, Fremden gegenüber,
ich glaub,
Menschen,
das war das
die
Ding,
sie...
Du wurdest so extrem überrascht.
Ja, und also, es war wirklich, wirklich heftig. Und da war ich kurz davor zu sagen, ja, vergesst das Ding, wie wir machen das hier nicht. Also ich nehme sie jetzt
das
wieder nach Hause und so.
Ja.
Und ich wurde aber super aufgefangen von den Betreuungspersonen da. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, eigentlich werden auch die Eltern immer so ein bisschen eingewöhnt, nicht nur
die
Kinder.
Leitet.
Wir haben sogar eine E-Mail bekommen damals, kurz vor Eingewöhnungsstart von dem Kita-Träger, wo drin stand, die Kita ist der erste Schritt der Kinder aus dem Elternhaus raus. Und ich dachte so, fuck, stimmt, um Gottes Willen, hast sofort irgendwie dein Kind vor Augen, wie es auszieht irgendwann. Und dann wurde, das war so der erste Moment, wo ich richtig gemerkt habe, oh, das wird hier doch gar nicht so easy. Aber dann wurde ich halt super begleitet und es wurde dann so Schritt für Schritt fortgeführt. Die Trennungszeiten wurden immer weiter verlängert. Irgendwann hat sie sogar eigentlich eher überraschend in der Kita geschlafen, was ich sehr gut fand, weil Schlafen hat ja auch so viel mit Loslassen zu tun, ne? Du musst ja innerlich loslassen, um irgendwie einzuschlafen und das hat mich dann sehr, sehr positiv überrascht und ich hatte gerade von Michelle immer so ein gutes Feedback und das fand ich auch so, so wichtig. Das habe ich so wertgeschätzt und tue es immer noch, wenn ich sie jetzt in Anführungsstrichen normal abhole, weil ich dann einfach weiß, so mein Kind ist für sie nicht nur wichtig, wenn ich sie bringe und sie abhole, wo ich mit dabei bin und sie quasi so einen Performance-Druck hat, wenn du so willst, sondern halt auch in der Zeit dazwischen. Und dann wurde das immer weiter verlängert und irgendwann waren wir dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich habe Anfang September fängt mein Job an, danach brauche ich diese Fulltime 7 Stunden Betreuung, kriegen wir das hin? Und es hat dann auch geklappt und seitdem läuft's. Und es ist echt nur ein reiner Gewinn.
Richtig gut. Ja, schön. Ich will jetzt gar nicht deine positive Story mit meiner Downer-Story hier direkt so den Deckel drüber machen. Aber die Story, die muss ich euch auf jeden Fall erzählen. Und am Ende ist ja alles positiv ausgegangen, weil wir jetzt auch eine wunderschöne Tagesbetreuung haben. Da kann ich mich deinen positiven Erzählungen dann auch nur anschließen. Okay, also ich erzähle jetzt unsere Horrorerfahrung bei der Kita-Angewöhnung. Erstmal zur Kita. Mega tolles pädagogisches Konzept, tolle neue Einrichtung, toller Garten mit selbstgebautem Bienenstock und selbstgebautem Ofen, wo die Brot backen, bla bla bla.
Also am bilingual Ende ist alles, oder sowas ja auch, ne?
Ja, ja, alles. Bilingual, ja. Genau.
Und alles.
Am Ende, alles. Am Ende ist all das egal, wenn eine Erzieherin einfach komplett daneben ist. So, also mein Sohn war 15 Monate alt und der erste Tag, der fing damit an, dass wir verschieben mussten, weil die Erzieherin krank war. So, fängt schon mal gut an. Dann am zweiten Tag hat die Kita-Leiterin die Eingewöhnung übernommen, weil ja unsere Bezugserzieherin immer noch krank gemeldet war. Und das war für mich, weißt du, das war für mich alles noch nicht so schön. Alles, was ich jetzt erzähle, war nicht so krass beschissen und traumatisierend wie der letzte Tag, den ich da erlebt habe. Wir kommen da an, sie total freundlich, nett, sympathisch, aber sie hat sich nicht mal vorgestellt. Also ich habe nicht mal ihren Namen erfahren. Und ich habe auch eher erwartet, dass sie uns erstmal so die Einrichtung zeigt und der Kleine so auf dem Arm auch ein bisschen schauen kann, sich so ein bisschen akklimatisieren kann.
Ja.
Nee, ging direkt in den Spielraum. Ich musste auch konnte meine Schuhe anlassen, wo ich so dachte, aber wenn mein Kind hier irgendwie demnächst barfuß krabbelt, will ich eigentlich, dass alle ihre Schuhe vorher ausgezogen haben. Naja, das waren alles noch keine No-Go-Kriterien. Wir haben uns dann hingesetzt und die hatte
gab's
auch
denn
das
da so ganz, sorry, eine kurze Nachfrage. Gab es dann nur so einen großen Raum, wo so alle Kinder in ungefähr demselben Alter oder war das, waren das verschiedene Kindesalter?
Genau, also die Krippe, die ist unten, da sind insgesamt 24 Kinder, aber die sind in zwei Gruppen geteilt. Einmal die kleineren Krippenkinder und die größeren Krippenkinder.
Okay.
So, das heißt 12 Kinder pro Seite sozusagen. Es war räumlich ein bisschen getrennt, aber die konnten auch in den anderen Raum, wenn sie den wollten. So. Genau, sie hatte da auch so ein bisschen Spielzeug vorbereitet, fand ich alles ganz süß. Aber mein Sohn hat es halt gar nicht gefühlt. Der hatte halt überhaupt gar keinen Bock und war auch am Anfang mega schüchtern, ist dann aber so ein bisschen aufgetaut und hat auch gespielt und sie hat uns dann auch irgendwie danach alles gezeigt und ja, war ganz nett. Der nächste Tag lief dann auch genauso ab und dann kam der vierte Tag, der Donnerstag, und da haben wir dann auch die erste Trennung gemacht. Also wir haben erst ein bisschen gespielt und dann die erste Trennung vorgenommen. Und ich fand's vom Bauchgefühl ein bisschen früh, weil ich das Gefühl hatte, er hat noch gar keinen Kontakt zur Erzieherin aufgebaut. Also er hat da fröhlich gespielt und dachte, geil, Spielgruppe, weil die Spielgruppenerfahrung, die hatte er auch, aber er hatte einfach noch überhaupt keinen Face-to-Face und nahen Kontakt zu einer Erzieherin gehabt. Und ich war mir ziemlich klar darüber, wie er reagieren wird. Genauso hat er auch reagiert, also er hat 5 Minuten durchgeweint, ließ sich aber auch auf den Arm nehmen und ja, dann bin ich halt wieder rein und er war total erleichtert und das war ja alles für mich noch nicht so problematisch wie der darauf folgende Tag, der Freitag.
Aber konntest du das irgendwie kommunizieren, dass du kein gutes Bauchgefühl hast? Also hat das irgendwie Gehör gefunden oder hast du gedacht so, naja, die werden schon wissen, was sie machen?
Ich hatte ein ziemliches Grundvertrauen, muss ich sagen. Also ich habe da wirklich auf die fachliche Kompetenz vertraut und die meinten auch zu Recht irgendwie, ja, wir wollen jetzt gerne die erste Trennung machen. Er soll halt irgendwie auch lernen, dass das jetzt hier nicht irgendwie eine Spielgruppe ist, wo Mama immer dabei ist, sondern ja, schon so einmal dann, ja.
Also, wäre schon mein erster Red Flag, so sorry. Also ganz kurz nur als Kontrastprogramm so, bei uns war es halt so, dass gesagt wurde, hey, in den ersten 3 Tagen bist du eine Stunde da, aber du sitzt halt daneben, so, weil das Kind...
Ja, das haben wir auch gemacht.
Das wirkte gerade auf mich so, als wäre das der allererste Tag, wo ihr da reinspaziert habt und dann gesagt so, okay, hier, auf Wiedersehen.
Das war der dritte Tag, aber halt... Genau, das war der dritte Tag. Aber vom Bauchgefühl, wie gesagt, dachte ich so, naja, aber es waren auch nur 5 Minuten. Da dachte ich, na gut, 5 Minuten können wir irgendwie machen, damit fühle ich mich wohl.
Okay, verstehe.
Bin dann aber nach 5 Minuten auch reingestimmt und dachte so, okay, stopp, reicht jetzt. Also selbst wenn wir längere Zeit ausgemacht hätten, dann wäre ich da rein und hätte gesagt so, nee, Leute, reicht jetzt. Dann kam halt der Freitag, der fünfte Tag, und wir sind dann dieses Mal morgens gekommen zum Frühstück und kamen rein. Und mir ist gleich aufgefallen, dass da eine andere Erzieherin war, als halt unsere Bezugserzieherin. Und die war auch nur Auszubildende, zwar im letzten Lehrjahr, aber nur Auszubildende und war alleine mit 5 Kindern. Mhm. Was sie eigentlich als Auszubildende auch gar nicht darf. Und mir ist direkt aufgefallen, dass ein Kind auf dem Boden saß und bitterlich geweint hat und sich auch immer wieder in so eine Kissenburg reingeworfen hat und hat nicht aufgehört zu weinen. Und ich dachte mir so, ja gut, okay, wurde gerade abgegeben, ist halt alles ein bisschen schmerzlich und naja, aber er wurde auch die ganze Zeit nicht wirklich getröstet. So, und ich dachte mir, okay, schaue ich mir mal weiter an. Dann beim Essen war er auch total unglücklich, der Kleine, hat die ganze Zeit geweint und auch nach dem Essen geweint und auch beim Spielen geweint und hat sich dann immer so verzweifelt so ein Tuch über den Kopf geworfen, also so richtig schon so wie ferngesteuert, weißt du, was ich meine? Als würde er sich selbst irgendwie so...
Oh Gott, das tut mir innerlich so weh gerade, ne? Also ich habe richtig Phantomschmerzen.
Pass, ich war danach traumatisiert nach dem ganzen Tag, wirklich. Ich konnte es halt nicht auf mir sitzen lassen, so ich musste das ansprechen. Hm. Die Erzieherin hat ihn auch dann einmal auf den Arm genommen und er war sofort ruhig, hat sofort aufgehört zu weinen und dann hat sie ihn wieder abgesetzt und er hat sofort weiter geweint. Also es war halt wirklich komplett offensichtlich, dass er einfach nur Nähebedürfnis hat, mehr nicht. Mhm. So. Und sie hat es einfach nicht befriedigt. Und auf meine Nachfrage, ich habe gefragt, wann ruft ihr denn die Eltern an, wenn ein Kind so unglücklich ist, den ganzen Vormittag, war dann die Antwort, wir rufen nur bei Fieber an, sonst müssten wir ja ständig anrufen. Und das ist ganz normal, das ist die dritte Woche der Eingewöhnung, der hört schon irgendwann wieder auf zu weinen. Der muss das jetzt auch mal lernen, dass nicht immer sofort einer kommt. Ich kann halt auch nicht immer ein Kind auf
dieser Satz haben. Auch, ne? Der muss das jetzt mal lernen. Wo ich mir denke, so Pflichtstelle links, rechts, Alter. Boah, nee.
Ja, ich krieg gerade schon wieder richtig Herzrasen und richtig Puls. Boah, nee. Und auch der Spruch, ich kann nicht immer ein Kind auf dem Arm haben. It's kind of your fucking job,
ich
immer ein Kind
auf dem
Arm zu haben.
Du kriegst da Geld für, um dieses Kind auf den Arm zu nehmen. Boah, nee.
Alter, ich krieg wirklich wieder Herzrasen. Ich bin dann völlig schockiert daraus und für mich war klar, die Reise, die ist jetzt hier vorbei. Und ich hatte richtig Bauchschmerzen und auch richtig so Zwangsgedanken. Also ich habe mir dann meinen Sohn vorgestellt, wie er da irgendwie stundenlang alleine weinend irgendwie in der Kita ist. Und mir war klar, in dieser Einrichtung werde ich meinen Sohn keinen einzigen Tag alleine lassen. Und mein Vertrauen war wirklich unwiderruflich gebrochen. Hm. Und nach dem Abend habe ich dann zu Hause, weil ich einfach paranoides Stück bin, habe ich an dem Abend wirklich direkt recherchiert und ich habe über 20 Tagesmütter in meiner Stadt angeschrieben. Rebecca, vielleicht erinnerst du dich.
Ja.
Ich war wirklich haltlos. Also für mich war klar, okay, nee, stopp. Und wir brauchen jetzt sofort eine andere Lösung.
Ja, ich habe es bei dir so gären gefühlt sozusagen. Wir haben uns ja immer sehr auf dem Laufenden gehalten, was die Eingewöhnung angeht und so. Wir haben ja echt so einen kleinen Live-Ticker irgendwie bei WhatsApp gehabt.
Ja.
Ich habe ja diese negativen Eindrücke von dir immer geschildert bekommen und so gemerkt, so okay, Sophia steht da irgendwie gerade vor so einem Scheideweg, glaube ich. Und das muss bei ihr gerade nochmal so richtig einrasten. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Und ja, ey, also ich glaube, zwei Gedanken habe ich dazu. Oder drei viel mehr. Mehr wird's nicht, versprochen. Eins, zwei, drei. Nein, also das Ding ist, erstmal glaube ich, ist es utopisch zu denken, dass egal wie geil eine Kita ist, dass Erzieher Eltern 1:1 ersetzen. Also das werden sie nie können. Das geht auch gar nicht. Keiner kann Mama oder Papa ersetzen. Das wissen wir auch, wenn wir an unsere Eltern denken. Kein anderer Erwachsener könnte jemals die Rolle erfüllen, die unsere Eltern erfüllen. Zweiter Punkt, gerade in öffentlichen Kitas, ich glaube, die Situation ist einfach prekär. Du hast viel zu wenig Personal für die Kinder, die eigentlich betreut werden müssten. Und drittens,
das war völlig wilder. Da war jeden Tag eine andere Erzieher. Dann sind welche von oben aus dem Kindergarten runter und haben in der Krippe ausgeholfen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, wie soll sich denn mein kleiner Stöpsel hier irgendwie zurechtfinden und eine Beziehung zu Menschen aufbauen, wenn da halt jeden Tag jemand anderes ist.
Ja, also, das Ding ist, ich will nur sagen, ich will gar nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, so die bösen Erzieher und nein, oh mein Gott, das sind voll die schlechten Menschen und so, weil ich glaube, die arbeiten dann auch wirklich unter sehr, sehr, sehr erschwerten Bedingungen. Nichtsdestotrotz.
Ja, aber die Frau war echt ein Arschloch, ne? Also muss man dazu sagen.
Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieses Grundvertrauen, die du an die Kita irgendwie hast und aufbauen musst, einfach elementar. Und wenn du die als Elternteil nicht mehr hast, dann ist das Ding einfach durch. So, ich hatte auch irgendwie immer mega Angst, so, oh Gott, und jetzt gebe ich mein Kind dahin und die ist da irgendwie den ganzen Tag und alles. Und wir haben dann eine irgendwie, ich glaube, 2 Wochen vor Kita-Start oder so, haben wir eine, wie so eine Grußkarte, wie so eine Urlaubskarte sozusagen, von den 3 Erziehern bekommen, die aber auch gar nicht an uns als Eltern adressiert war, sondern an unsere Tochter. So, hey, XY, ich sag ja ihren Namen nicht. Wir freuen uns voll auf dich und mit dir in diese Kita-Welt zu starten und so. Und ich habe mich so gefreut über diese kleine Geste. Süß.
Das so ist halt schön. Schon Beziehungsaufbau, ne? Da findet schon Beziehungsarbeit statt, bevor es überhaupt angefangen hat. Das ist so, so schön.
Aber im Grunde ja, also die Geste ist sozusagen ans Kind, aber im Grunde ist es ja eigentlich was für die Eltern, weil die halt merken so, hey, da gibt sich jemand Mühe, da ist jemand engagiert, da hat jemand Bock auf seinen Job, so. Es war einfach super, super schön und es hat so viel Last von meinen Schultern auch genommen, weil ich das Gefühl haben konnte und mir erlaubt habe zu fühlen, hey, mein Kind ist da gut aufgehoben. Und wenn du dieses Gefühl nicht hast oder es zerstört wird, dann ist es scheißegal, was auf deren Konzept steht. Das ist halt elementar, glaube ich. Und das wurde bei dir halt wirklich nachhaltig zerstört, ne?
Ja, also mein Vertrauen war komplett zerschmettert. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass ja die Erzieher geben am Ende auch jeden Tag nur ihr Allerbestes. Und es kann halt passieren, dass man mal irgendwie so an seine Grenzen kommt. Und jetzt würde mich interessieren, was passiert denn überhaupt, wenn ein Erzieher mal nicht so gut in einer Situation reagiert hat?
Wenn Pädagogen, Pädagoginnen mal nicht professionell reagieren und das Eltern vielleicht auffällt, und das kann so ein Satz sein wie, jetzt ist mal Schluss, die Erwachsenen unterhalten sich gerade, sprecht sie unbedingt drauf an. Gibt ihnen die Möglichkeit, das zu erklären und sich selbst zu reflektieren. So sollte es in jedem Fall auch unter Kolleginnen gehandhabt werden.
Ich glaube, das ist generell so eine sehr große Angst von vielen Eltern, dass Dinge hinter verschlossenen Türen passieren. Kleiner Sprung zum Thema Sorgen. Was waren denn so deine größten Ängste und Sorgen?
Ob es das Richtige ist, das jetzt zu tun, sie in die Krippe zu geben. Also so nach dem Motto, bin ich jetzt gerade egoistisch, weil ich mein Bedürfnis nach, ich möchte arbeiten, ich möchte in Anführungsstrichen selbstständig sein, ob ich das zu arg gewichte und nicht sie eher in den Vordergrund stelle, also ob es für sie einfach jetzt schon richtig ist, sie in die Fremdbetreuung zu geben und dementsprechend, ob ich halt einfach ihr Urvertrauen zu mir auch verletze, weil sie halt noch gerade erst 1 geworden war und halt gerade so diesen Empfehlungszeitraum, den Michelle vorhin angesprochen hat, mit dem 1 Jahr gerade erst so überschritten hatte und ich ihr natürlich nicht schaden wollte, ne? Ich wollte natürlich immer nur auch das Beste für sie und ich habe halt nur versucht, diese ganzen Bedürfnisse irgendwie zu vereinbaren. Am Ende, unterm Strich, stehen natürlich ihre Bedürfnisse, stehen halt vorne an so und ich hatte einfach die Sorge, dass ich damit gerade irgendwas kaputt mache. Wie ging's dir da?
Ja, also ich hatte keine Zweifel daran, dass es der falsche Zeitpunkt ist. So, das kann ich schon mal klar sagen. Für mich war einfach völlig klar, dass es nicht mehr in eine Kita geht, auch aus anderen Gründen. Also ich fand es da auch dann rückblickend einfach zu laut, zu unruhig, zu stressig, so für die Bedürfnisse meines Sohnes. Und als wir dann am Ende die Tagesmutter kennengelernt haben, das erzähle ich euch gleich, da fiel es mir einfach wie Schuppen von den Augen, dass das jetzt wirklich genau die richtige Betreuungsform ist, einfach weil es noch ein paar Unterschiede so zur Kita gibt. Michelle hat uns noch einmal aus der Erzieherperspektive erzählt, was so die häufigsten Ängste bei Eltern sind und wie sie damit umgeht.
Die häufigsten Fragen und oder Sorgen sind, muss ich mein Kind auf irgendwas vorbereiten oder verletze ich das Urvertrauen, nur weil ich mein Kind weinend zurücklasse bei der Trennung? Also ihr müsst eure Kinder auf nichts vorbereiten. Das Wichtigste ist, dass ihr Vertrauen habt. Vertrauen in euch, eurem Kind und in die Pädagoginnen. Habt ihr als Elternteil ein ungutes Gefühl, sprecht es unbedingt an, damit es sich erst gar nicht auf euer Kind überträgt. Denn eure Bindung bleibt so oder so bestehen. Und das ist einfach eine neue Situation, an der sich das Kind erstmal gewöhnen muss.
Nun war mein Vertrauen in die Kita ja unwiderruflich gebrochen. Und ich habe mich dann an die Worte meiner Hebamme erinnert. Die hatte uns schon damals empfohlen, im Alter bis 3 Jahre sich eine gute Tagesmutter zu suchen. Und ich habe mich ja dann, wie beschrieben, hingesetzt und habe so an die 20 angeschrieben. Und die Absagen, die ließen dann auch nicht lange auf sich warten und die trudelten so nach und nach ein. Hm. Und ich habe schon ein bisschen Schiss gekriegt und dachte so, okay, das war's jetzt erstmal so mit diesem Projekt. Ich hatte gerade den Entschluss gefasst, loszulassen und habe dann schon wieder irgendwie so die Riesensteine im Weg gesehen. Aber wir hatten dann Glück und es hat sich jemand bei mir gemeldet. Und ja, ich bin dann natürlich mit mit super vielen Ängsten im Rucksack in diesen Kontakt gestartet. Und wir hatten dann zu dritt ein Kennenlernen eines Nachmittages, also mein Mann, unser Sohn und ich. Und es war ganz witzig. Sie hatte nur Sitzgelegenheiten für Kinder. Das fand ich ganz cool. Also wir saßen dann da alle so auf ganz kleinen Schemelchen, weißt du, auch so mein Mann da einfach so übelst ein richtiger Schrank ist, hat sich da auf so ein Ding gekauert. Und eine Sache ist mir extrem aufgefallen, und zwar der Kleine hat sofort angefangen zu spielen und aber auch so richtig raketenmäßig, so richtig selbstbewusst ist er da durch die Wohnung marschiert. Und nach der Unterhaltung war dann für alle klar, ja, das passt von beiden Seiten wirklich gut. Und ich habe auch deutlich gemacht, dass es mir sehr wichtig ist, dass unser Sohn Körperkontakt bekommt, wenn er ihn denn möchte, und dass er liebevoll getröstet wird, dass er kuscheln kann, wenn er möchte, weil das war so dieses kleine Trauma, was bei mir da hängen geblieben ist. Dieses Kind, was da unbegleitet die ganze Zeit geweint hat und einfach nur auf den Arm wollte. Und ich kann jetzt gerne mal ein paar Infos zum Thema Tagesmutter raushauen, weil ihr lieben Halblangis habt euch da Fragen technisch auch verausgabt und uns die Bude eingerannt. Also ein paar Infos. Eine Tagespflegeperson, das ist so der Überbegriff, das ist wie so eine kleine Mini-Krippe, kann man sich das vorstellen. Und die dürfen maximal 5 Kinder bei sich aufnehmen. Ist nicht wenig, aber ist auch ein überschaubarer Rahmen. Und das kostet bei uns jedenfalls genauso viel wie die Kita. Und die Gebühren werden dann auch bei der Stadt abgerechnet. Und jetzt als Beispiel Berlin zum Beispiel, dieser Kita-Gutschein, den es in Berlin gibt und ich glaube auch anderen Bundesländern, ich weiß es gerade nicht genau, der gilt dann auch für die Tagesmütter. Und bei uns zum Beispiel werden die Beiträge dann am Einkommen bemessen und die Beiträge sind für Kita und Tagesmutter dann exakt gleich. Und die Tagesmutter ist dann bei der Stadt angestellt. Das heißt auch keine private Person. Rebecca, das dachtest du ja am Anfang, oder? Dass man da so bei eBay Kleinanzeigen so eine Anfrage schreibt, suche Tagesmutter.
So mega shady einfach.
Sich da so eine Sabine irgendwie meldet, die irgendwie den ganzen Tag raucht und da irgendwie noch 2 Hunde auf dem Balkon hat und die sagt, naja, dann bringen die Kleine ja auch morgens 8 vorbei, schaukel den dann schon.
Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ich fand auch den Begriff Tagesmutter so befremdlich, ne, weil der fast schon wie so ein Vorwurf dir verdeutlicht, dass du das Muttersein den Tag über halt so outsourced. So.
Dieser Begriff, der hat euch da draußen auch beschäftigt, sage ich gleich noch was dazu. Was ich auch ganz nennenswert finde, ist, dass die Tagesmutter genau wie Erzieher in der Krippe verpflichtet ist, jährlich Fortbildungen zu machen. Also es gibt extra Fortbildungstage, auch extra Urlaubsanspruch, ganz normal wie eine Angestellte. Und viele haben sich gefragt, wie das mit dem Essen ist. Manche kochen selbst, manche bekommen das Essen geliefert durch so einen Catering-Service. Es wird dann jeden Tag frisch gebracht. Und unsere Tagesmutter bekommt es meistens gebracht und kocht ab und zu selbst, wie sie Lust hat. Finde ich irgendwie auch ganz cool. Mhm. Nun zum Begriff Tagesmutter. Hat euch da draußen getriggert. Ich denke mir so, was könnte es Besseres geben, als wenn sich eine Person so mütterlich um mein Kind kümmert, als wäre es das eigene Kind?
Ich muss auch sagen, dass dadurch, dass du dich jetzt eben mehr oder weniger erzwungenermaßen mit dem Konzept Tagesmutter beschäftigt hast, ich auch sehr, sehr viele Vorurteile abgebaut habe, die ich vorher so hatte, die du gerade schon angesprochen hast. So, man stellt sich da irgendwie so eine Privatische vor, die irgendwie so ein paar Kinder aufnimmt. Ich hatte so, um Gottes Willen. Ich habe da auch einen ganz, ganz anderen Zugang durch dich
gefunden. Das ist ein seriöses Konzept tatsächlich. Man macht das nicht so irgendwie zwischen Privatpersonen, ja. Ich glaube, das ist auch ein totales Missverständnis.
Ja, also ich habe da wirklich sehr, sehr viele Vorurteile abgebaut. Und ich will ganz kurz noch zu den Kosten sagen. Also durch dieses Berliner Gutscheinkonzept, also du meldest quasi bei der Stadt an oder musst mit denen so ein bisschen mit einem bürokratischen Papierkrieg quasi ausdiskutieren, wie viel Anspruch du hast, je nachdem, wie du arbeitest. Also wenn ihr beispielsweise irgendwie Krankenschwestern seid und Schichtarbeit habt und so. Und danach wird das halt so bemessen. Und uns kostet die Kita im Grunde nichts. Wir zahlen nur so eine Essens- und Pflegepauschale für so Cremes und Windeln und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, es sind 24 Euro, die wir im Monat für die Kita bezahlen, was ich sehr, sehr, sehr gut finde.
Ja.
Genau, und ja, um kurz zurückzukommen, gegen eine Tagesmutter hätte ich jetzt sehr, sehr viel weniger dadurch, dass ich es von dir kennengelernt habe als vorher. Weil ja, vorher fand ich den Begriff einfach schon so.
Ich weiß, du hast dann richtig.
Da passiert halt nichts anderes als in der Kita sozusagen, aber trotzdem fand ich den Begriff einfach weird und dachte so,
Und ich erzähle euch jetzt gerne einmal so ein bisschen, wie die Eingewöhnung dann bei der Tagesmutter ablief, weil nämlich totales Kontrastprogramm und so können wir auch hier dann mit einer positiven Eingewöhnungsstory kann ich noch einmal punkten. Und genau, die erste Woche, da waren wir jeden Morgen eine Stunde zusammen dort und was ich auch cool fand, die Tagesmutter hat Wert darauf gelegt, ihn auch erstmal komplett in Ruhe zu lassen und hat so gar nichts erwartet. Und dann hat sie sich aber langsam so ein bisschen angepirscht und immer mehr Kontakt aufgebaut, hat sich genähert und mit ihm Bücher gelesen, ihn auf den Schoß genommen, auch mal so ein bisschen gekuschelt und hat mir dann erklärt, wie soll ich ihn denn später trösten, wenn er noch gar nicht den Körperkontakt irgendwie hier zugelassen hat. Fand ich irgendwie auch schlüssig. Und dann kam der Freitag der ersten Woche, also die erste Trennung. Ja, ich war super nervös, hab's mir versucht, nicht anmerken zu lassen, um den Kleinen nicht zu irritieren und hab mich dann verabschiedet. Und der Kleine hat natürlich mega doll geweint und ich bin dann raus spazieren, habe mich dann lächelt und zügig verabschiedet und ich hatte beim Spazieren echt so Horrorszenarien im Kopf, also so, dass sie ihm wirklich Gewalt antut oder sowas, mal ohne Witz, also ich hatte so richtig so Zwangsgedanken und das möchte ich hier an der Stelle auch wirklich einmal offen erzählen, weil sowas darf auch mal flüchtig da sein und wenn es einen jetzt nicht ununterbrochen belastet oder sowas, ist auch, glaube ich, normal. Hattest du irgendwie solche Gedanken?
Du musst ja dann jein. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich einmal wiedergekommen bin nach einer Trennung, noch in der Eingewöhnungsphase und mir dann sowas erzählt wurde wie, naja, sie hat halt schon ab und zu noch gemeckert. Und ich weiß noch, dass ich ein, zwei Mal, nachdem ich mich verabschiedet habe, bin ich normalerweise wirklich weggegangen. Also es gibt theoretisch in der Kita gab es so einen Raum, wo so eine Art Wartebereich für Eltern, wo du dich dann aufhalten konntest für diese kurzzeitige Trennung. Aber ich habe mich relativ schnell von diesem Raum verabschiedet, weil du hörst dann auch relativ viel vom Krippenraum. Das sind altershomogene Gruppen und jeder Raum, das ist quasi so eine Altersgruppe. Und du hast halt von der Gruppe meines Kindes noch relativ viel gehört. Und wenn ich habe es nicht ertragen, sie dann so zu hören. Und als mir dann irgendwann gesagt wurde, ja, sie weint halt nicht mehr richtig, im Sinne von es fließen Tränen und sie ist verzweifelt, aber sie meckert halt noch so ein bisschen. Und ich wollte halt immer wissen, was ist denn dieses Meckern? Weil die Betreuungsperson in der Kita-Gruppe, wenn die dir sagen, dein Kind meckert, dann können die ja ein Weinen oder so ganz, ganz anders interpretiert haben, als du es kennst. Und ich wollte einfach mal wissen, was bedeutet denn für die dieses Meckern? Und ist das, was ich auch von meiner Tochter kenne, dieses klassische Meckern, wo sie eigentlich nur so ein bisschen unzufrieden ist und es eigentlich gerade nicht so cool findet, oder hat sie wirklich ein Problem gerade? Und dann bin ich auch ein, zwei Mal bin ich vom Raum stehen geblieben, direkt vor der Tür, und habe mir das einfach angehört, weil ich wissen wollte, was passiert da? Nicht, weil ich den Erziehern
bitte nicht.
So, nicht, weil ich den Erziehern irgendwie nicht vertraut hätte oder so, nee, aber klar. Manchmal sind das ja einfach andere Interpretationen von verschiedenen Verhaltensweisen. Und ich wollte einfach wissen, was heißt diese Umschreibung Meckern in der Praxis. Und als ich aber gemerkt habe, nee, okay, alles klar, ich kenne das auch so von meiner Tochter, sie meckert wirklich gerade nur so ein bisschen so, aber sie weint nicht wirklich, dann konnte ich auch nach und nach loslassen.
Die Tagesmutter hat bei uns dann das Fenster auch von innen zugemacht, weil sie wahrscheinlich genau wusste, dass ich sonst draußen stehen bleibe und lausche und mir in die Hose mache. Ich bin dann raus spazieren gegangen und wir haben keine Zeit ausgemacht, weil sie meinte, sie meldet sich nach 15 Minuten. Und sie hat mir dann geschrieben, lass uns bitte noch Zeit, ich melde mich, also nach 15 Minuten. Puh, aber also ich habe ihr dann vertraut und sie hat da wirklich auch die Führung übernommen, war ich sehr beeindruckt von. Sie war vorher eher zurückhaltend, sie hat da wirklich die Führung übernommen, was mir sehr gut getan hat. Und dann schrieb sie, es wird sehr gut, bitte komm um 10.05 Uhr. Ich habe das dann bestätigt und sie schrieb auch direkt, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich weiß, wie schwer das ist. Du machst das super. Da habe ich mich schon so gehört und gesehen.
Die war eh so mega kommunikativ. Ne? Die hat dir immer so richtige Paragraphen geschickt.
So liebevoll, süß und aufmerksam. Und ich war dann gerade auf dem Rückweg, habe mich schon auf meinen kleinen Drops gefreut. Da schrieb sie, lässt du uns bitte noch mehr Zeit? Schaffst du das? Und bevor ich überhaupt nervös werden konnte, hat sie mir dann auch ein Video von dem Kleinen geschickt. Und Ich habe dann gesehen, wie er ganz entspannt gespielt hat und konnte halt wirklich durchatmen, nochmal loslassen. Und er war dann am Ende 45 Minuten dort bei der ersten Trennung. Und beim Abholen hat sie mich dann halt auch so richtig doll gelobt und auch genau erzählt, wie er sich verhalten hat. Und sie meint, es hat halt gedauert, aber er hat sich dann trösten lassen und sie wollte dann ihn auch nicht aus seiner Entspannung rausreißen. Also er hat sich trösten lassen, was ein bisschen gedauert hat. Dann hat er sich entspannt und sie wollte das einfach noch, ja, so ein bisschen dabei belassen und sie wollte ihm die Möglichkeit geben, einfach sich zu akklimatisieren. Und mir kamen einfach so die Tränen, einfach vor Erleichterung, vor Stolz, aber auch, weil es einfach ein krasser Prozess ist, so sein Kind abzugeben und loszulassen.
Ja, du musst loslassen können.
Und dann hat sie mich einfach so in den Arm genommen und so gedrückt und gemeint, ich bin so stolz auf dich, du machst das so super. Also nicht nur mein Sohn war zur Eingewöhnung dort, ich war auch zur Eingewöhnung dort.
Ich schwöre dir, die Eltern werden auch mit eingewöhnt, kein Scheiß.
Ja, und meine Gefühle wurden halt wirklich genauso begleitet wie seine. Und die Tage drauf, die liefen wirklich super, es ging immer besser. In der dritten Woche hat er mir dann fröhlich Tschüss gewinkt und ist schon in den Spielraum gerannt und war weg und wollte auch dann teilweise gar nicht abgeholt werden. Sagt die Mutter, hey Mama, ich bin hier noch gerade am Spielen.
Bin ich fertig? Was Hallo? Was glaubst du, wer du bist?
Fertig? genau. Und jetzt kann die Eingewöhnung total traumhaft ablaufen. Es kann aber auch mal ein paar Probleme geben, was ganz normal ist und auch häufig. Dazu hören wir jetzt nochmal Michelle.
Kommt es zu einem Worst-Case-Szenario und die Eingewöhnung stagniert, weil sich das Kind nicht reguliert oder zum Beispiel anhaltend weint, schaut man in ein Gespräch, welche Handlungsoptionen wir noch haben. Manchmal kann es helfen, wenn eine andere Pädagogin oder ein anderer Pädagoge die Eingewöhnung fortführt. Und am Ende braucht es vor allen Dingen viel Zeit, damit sich das Kind an den neuen Übergang gewöhnt.
Erstmal Respekt an Michelle, ey. Ich finde irgendwie, sie hat so voll den Durchblick und ich stell mir das wirklich stressig vor, auch immer so alle Bedürfnisse im Blick zu halten. Ich meine, sie als Erzieherin hat ja irgendwie auch so Bedürfnisse und braucht wahrscheinlich auch so ihre Ruhepause.
Ach, nur ein Mensch.
Voll, ja, der Alltag kann auch mal richtig stressig so sein. Das ist halt einfach auch nur ein Job. Und wobei wahrscheinlich auch viel, viel, viel Berufung. Und wir haben sie gefragt, wie schafft man es da, allen Bedürfnissen der Kinder überhaupt gerecht zu werden?
Alle Bedürfnisse des jeweils einzelnen Kindes gerecht zu werden, ist echt utopisch. Der Schlüssel liegt bei 1:4. Das bedeutet, eine Pädagogin hat so die Obhut für 4 Kinder. Ich versuche jeden Tag aufs Neue die Kinder zu sehen, individuell. Und es gibt Tage, da gehe ich nach Hause und reflektiere mich und frage mich, habe ich es heute überhaupt geschafft? Aber am Ende handle ich immer mit bestem Ermessen und versuche, jedes Kind individuell zu sehen und habe wundervolle Kollegen an der Seite, die das mit mir zusammen tragen.
Michelle, du machst einen hammergeilen Job. Eine Runde Applaus. Können bitte alle Erzieherinnen so sein wie Michelle. Rebecca, du hast echt mega Glück, dass
ich
ihr da
sie auch ein bisschen.
So nee, eine ohne tolle Scheiß. Ansprechpartnerin habt.
Ohne Witz, also wenn sie auch da ist und mir so erzählt, wie der Tag war, dann gehe ich immer mit einem guten Gefühl nach Hause, weil ich weiß, sie hatte ein Auge drauf und sie war ja jetzt auch 3-mal hier bei mir vor dem Mikro, damit wir diese Aufnahmen haben für die Folge. Dauert. Wir haben uns eventuell ein bisschen verquatscht. Und das eine Mal, da war meine Mutter gerade zu Besuch gleichzeitig und deswegen war die Kleine gar nicht in der Kita, sondern war halt den Tag über mit meiner Mutter unterwegs. Und das war auch übrigens so eine Frage, die ich hatte, ganz am Anfang. Es gibt ja eine Schulpflicht, also das Kind muss in die Schule, da gibt es keinen drumherum so. Du kannst es nicht einfach mal random rausnehmen, weil du Bock drauf hast. Und ich wusste zum Beispiel nicht, gibt es sowas auch für die Kita? Oder kann ich einfach entscheiden, sie mal an einem Tag nicht zu bringen? Aber gibt es übrigens nicht. Also ihr könnt einfach eure Kinder random aus der Kita nehmen, wenn ihr an einem Tag mal Bock drauf habt, so. Also auf jeden Fall war meine Mutter da und deswegen war meine Tochter auch gar nicht in der Kita. Und dann waren die kurz bei uns zu Hause, während Michelle auch da war. Und das heißt, es war so ein privater Rahmen, es war gar nicht so dieser normale, offizielle Kita-Rahmen. Und meine Tochter hat sie gesehen, hat sie angelächelt, die Ärmchen nach ihr ausgestreckt, wollte auf ihren Arm, hat mit ihr gespielt und ich wusste halt so, ja, okay, Jackpot, so. Also ich muss mir wirklich gar keine Sorgen machen.
Mega gut.
Und es ist halt wirklich, wirklich cool, weil ich es auch sehr, sehr mag, wie sie, also ihre Einstellung zu, wie gehen Kita in, oder wie gehen Kinder mit der Kita-Situation um, weil sie sagt auch immer, genauso wie wir arbeiten gehen, während die Kids in der Kita sind, ist das in der Kita sein für die Kinder auch ein Job. Also die liefern da quasi Arbeit ab. Das ist anstrengend für die Kinder von den Eltern getrennt zu sein, weil welches Kind, sagen wir mal ehrlich, egal wie alt es ist, außer es ist ein Teenager oder so, aber so in den ersten Jahren will von den Eltern getrennt sein. So, das ist anstrengend für die Kinder und die leisten da echt unfassbar viel und machen da echt super, super viel mit und ich mag halt einfach ihre Einstellungen dazu und ich weiß halt, dass ich mich auf das verlassen kann, was sie mir über meine Tochter erzählt.
Darauf kommt es am Ende an und das ist auch eine Sache, die ich bei der Tagesmutter wirklich liebe. Ich weiß zu jeder Zeit ganz genau, wer gerade meinen Sohn betreut. Und wenn ich ihn vermisse, dann kann ich sie auch fragen, kann ich ihr schreiben, frage ich sie, wie geht's ihm, was macht ihr gerade? Und dann schickt sie mir ein Foto. Und das ist so eine ganz, ganz enge, vertrauensvolle Beziehung. Und das ist wirklich, wirklich Gold wert.
Wir haben zum Beispiel bei uns in der Kita auch eine App, mit der wir, also wir die Eltern, über den Tag des Kindes informiert werden, also bei so, was die Hard Facts angeht, also so, wann hat es gegessen, was hat es gegessen, wie viel hat es gegessen, von wann bis wann hat es geschlafen, wann wurde es in die Kita gebracht, wann wurde es abgeholt, von wem wurde es abgeholt, an welchen Tagen hat es frei, also im Prinzip so eine Art Babykalender, der da so geführt wird. Und das finde ich halt super, super cool, weil wenn du das alles schon weißt, dann gehst du nicht zurück in die Kita, holst dein Kind ab und hast erstmal ganz viele, ganz so organisatorische Fragen, sondern du kannst dich halt wirklich in den Gesprächen mit den Pädagogen wirklich dem Thema widmen, wie war sie heute drauf, wie war sie mit anderen Kindern zusammen, was ist euch aufgefallen, was ist so ihr Charakter und so. Ich bekomme halt super, super viel Feedback zu meiner Tochter, wie sie auch in der Interaktion mit anderen Kindern ist. Das habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, ja genau, in der letzten Folge auch schon mal erzählt, dass sie einfach so super empathisch ist und so. Und die Konsequenz von dem ganzen Ding ist auch, dass dadurch, dass sie nicht mehr den ganzen Tag mit mir verbringt und ich nicht mehr so Fulltime Mama bin, dass die Zeit, die ich mit ihr verbringe, die nehme ich viel bewusster wahr. Also ja, ich wache nicht.
Quality Time, so, ne?
Ja,
und dann so nur fürs Kind da sein.
Genau, also es ist nicht mehr so, dass sie den ganzen Tag bei mir ist und es nur darauf ankommt, diesen Tag irgendwie rumzukriegen und währenddessen auch noch versuchen, irgendwelche Dinge zu erledigen und Sport zu machen und irgendwie Me-Time zu haben, sondern sie war halt den halben Tag nicht bei mir und dann fahre ich mit ihr nach Hause und dann bin ich auch nur bei ihr. Also wirklich, dann mache ich wirklich nichts anderes mehr. Ich mache dann ruhige Musik an und lege mich mit ihr in ihre Spielecke oder so und dann sind wir da zusammen und es ist echt super, super schön. Und böse Zungen mögen vielleicht jetzt sagen so, aha, und dafür hast du die Kita gebraucht, dass du Quality Time mit deiner Tochter verbringst, so.
Ja, ja. Ja.
Ja. Ja. Also, I'm sorry to say, aber ich meine auch mit euren Partnern oder mit euren allerbesten Freundinnen braucht ihr doch ab und zu mal Abstand für euch, um zu wissen, welche Qualität die andere Zeit hat, sozusagen.
Also, ich kann das jetzt auch wieder evolutionsbiologisch untermalen.
Jetzt
es kommt. Ist nicht artgerecht, ein Kind alleine zu betreuen. Es braucht sogar nicht nur zwei, sondern drei Menschen, um ein Kind zu betreuen. Der eine, der macht gerade was mit dem Kind, der andere macht was im Haushalt, kümmert sich ums Essen und so weiter und der dritte, der ruht sich aus. Und so kann man dann rotieren. Also das halt so als systemischen Vorschlag. Und ja, auch in Naturvölkern ist es nicht so, dass eine Person das Kind den ganzen Tag betreut über mehrere Jahre. Das ist einfach nicht artgerecht. Und so sind wir eigentlich nicht konzipiert, wir Menschen. Eigentlich sind wir konzipiert, um in einem Großfamilienverbund zu leben. Und ja, wie gesagt, nicht unser Kind den ganzen Tag alleine zu betreuen. Deswegen ersetzt einfach die Tagesmutter oder die Kita wirklich diese Großfamilie, sodass wir auch mal eine Pause haben und es ist völlig okay.
Ja.
Und da knüpfe ich an einen Punkt an, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Und zwar, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, dann macht es nicht so, dass ihr die Eingewöhnung macht, dafür zwei Wochen einplant und dann sofort wieder arbeiten geht, sondern wenn ihr irgendwie könnt, lasst euch ein bisschen Zeit und gönnt euch vielleicht auch eine kleine Ruhepause. Also, dass ihr sagt, okay, ich plane jetzt mal so 4 Wochen für die Eingewöhnung und dann habe ich aber 4 Wochen noch mal ein bisschen Freiraum und fange nicht sofort wieder an zu arbeiten, sondern habe so 4 Wochen zur freien Verfügung. Ich habe das nämlich gerade. Die letzten 1,5 Jahre waren für mich unfassbar anstrengend. Der Kleine ist jetzt bei der Tagesmutter. Ich habe bis Ende des Jahres jobmäßig wenig zu tun. Und ich spüre mich jetzt gerade einfach endlich mal wieder so ein bisschen selbst und finde einfach wieder zu mir selbst. Also es ist gerade die heilsamste Zeit und gleichzeitig auch die schönste mit meinem Sohn, weil ich so einen Bock habe, ihn abzuholen und wieder für ihn da zu sein.
man hat da dann echt so Best of Both Worlds, ne? Man kann wieder einfach nur Sophia, nur Rebecca sein und gleichzeitig, wenn dann das Kind wieder da ist, ist man halt Mama mit allen schönen und trotzdem natürlich auch schwierigen Situationen. Also es ist nicht so, dass jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Nee. Aber man kann die Situation dann besser begleiten, weil der
genau,
eigene Akku
man
einfach
viel
aufgeladen
mehr Kraft.
Ist.
Genau, also es ist natürlich, also für mich, um das vielleicht nochmal ganz kurz konkret zu machen, wie sieht für mich ein Tag aus, wenn ich die Kleine in die Kita bringe? Es kommt ein bisschen drauf an, also auf verschiedene Mini-Faktoren, um mal ganz ehrlich zu sein, A, arbeite ich an dem Tag auch und B, muss ich mir die Haare waschen. Das sind so zwei Faktoren, die da mit reinspielen. Mal angenommen, alles trifft zu, dann stehe ich um 6.30 Uhr auf, mach mich fertig, bin dann um 7.30 Uhr bereit, um die Kleine zu wecken. Um 7:45 gehe ich dann mit ihr aus dem Haus, fahre zur Kita, gebe sie um 8:45 ab, damit ich um 9 Uhr morgens pünktlich an meinem Arbeitsplatz bin, arbeite dann bis kurz vor 4. Ich habe eine Betreuung von 7 Stunden, hole dann meine Tochter ab, fahre nach Hause, bin dann wieder Fulltime-Mama sozusagen in der Zeit, bis dann mein Mann zwischen 6 und 7, 7:30 nach Hause kommt und wir uns das dann aufteilen, er sie dann ins Bett bringt und wir unseren Paarabend oder Me-Time-Abend oder was auch immer haben. So sieht quasi unser Tag aus und in der Kita sieht es dann für die Kleine so aus, dass sie da abgeliefert wird. Dann momentan sind noch nicht alle Kinder eingewöhnt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kommen noch bis Januar noch ein paar Kinder dazu. Am Ende werden es maximal 12 sein. Und dann also am Anfang haben alle Kinder ihren eigenen Rhythmus und es wird halt versucht, damit am Ende alle einen gleichen Rhythmus haben. Sprich, sie werden abgeliefert, irgendwann bekommen sie Mittagessen, dann werden sie alle schlafen gelegt, dann spielen sie wieder alle, dann bekommen sie einen Snack und dann werden sie irgendwann nach und nach sozusagen abgeholt. So sieht ein Tag aus. Es ist gerade wirklich echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. So wie es gerade ist. Also ich bin momentan mit allem drumherum sehr, sehr, sehr glücklich. Also wenn ihr irgendwie gerade Zweifel habt oder vielleicht gerade mitten in der Eingewöhnung steckt oder sie demnächst vor euch habt und ihr euch fragt, ob es das Richtige ist, natürlich müsst ihr am Ende auf euer Bauchgefühl hören und alles, aber es kann halt auch wirklich gut ausgehen und es kann für beide Seiten echt ein Gewinn sein.
Ich würde ganz gerne noch auf ein paar Punkte eingehen, worauf man bei einer Tagesmutter oder bei einer Tagespflegeperson achten sollte, weil das habt ihr euch da draußen auch alle gewünscht. Wie erkenne ich denn überhaupt eine gute Tagesmutter? Ich finde es gut, wenn die ihre private Wohnung und die Städte, wo die Kinder betreut werden, wenn das getrennt ist. Also wenn sie nicht da wohnt, wo sie arbeitet. Ist nicht immer der Fall. Manche haben das auch so ein bisschen gemischt. Ich persönlich finde das gut, wenn das getrennt ist. Was auch in meinen Augen getrennt sein sollte, ist das Spielzimmer und das Schlafzimmer, dass die halt da so ja mehrere Räumlichkeiten für hat und nicht irgendwie mittags dann die Matratzen auf den Boden gelegt werden und die Kinder auch da schlafen, wo sie spielen. Ist ganz schön, wenn das getrennt ist. Und was halt ein absolutes Muss ist, dass sie nicht Raucher ist und keine Tiere hat. Dann ist halt so Common Sense, es sollte alles einfach sauber und ordentlich sein, ihr müsst euch wohlfühlen. Und dann sollte es auch einen geregelten Tagesablauf geben, einfach weil gerade für die Kleinsten so ein geregelter Tagesablauf wichtig ist, damit die Sicherheit haben, damit die auch gut organisiert sind und sich darauf verlassen können, was als nächstes passiert. Das finde ich auch so toll, tut meinem Sohn mega gut, dass da jeden Tag immer das Gleiche passiert. Also nicht immer ganz das Gleiche, aber immer so die gleichen Abläufe. Und ja, dann schaut halt, wie sie auf die Bedürfnisse der Kinder reagiert und auch, ob die körperliche Integrität geachtet wird, also ob ein Nein auch wirklich ein Nein ist, dass es nicht zum Windelnwechseln gezwungen wird und so weiter. Das Gleiche gilt dann auch für die Kita. Die Chemie muss einfach stimmen, Vertrauen muss da sein. Aber das Vertrauen muss sich auch erst entwickeln. Also erwartet nicht, dass ihr irgendwie nach dem ersten Treffen denkt, boah, so, hier nimm mein Kind, auf Wiedersehen, sondern so Vertrauen, tschüss. Das darf sich über Tage, über Wochen, über Monate, über Jahre, darf sich dieses Vertrauen immer weiter vertiefen. Und dann habt ihr wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Betreuung für Kinder von 0 bis 3. Falls ihr da draußen euch jetzt fragt, müssen wir Eltern uns denn irgendwie vorbereiten auf die Eingewöhnung? Da hören wir einmal nochmal Michelle.
Eltern müssen zu Beginn insoweit vorbereitet werden, dass sie möglicherweise mit Emotionen überrascht werden, die ihnen vorher überhaupt nicht bewusst waren. Die ersten Tränen nach einer Trennung fließen nicht nur bei Kindern, sogar manchmal auch bei Eltern. Ich schaue ganz individuell und bedürfnisorientiert. Dabei haben alle Emotionen Platz und werden gehört. Meistens machen die Mamas die Eingewöhnung. Es empfiehlt sich aber, dass die emotional stabilere Person die Eingewöhnung begleitet, sofern es euch möglich ist.
Liebe Michelle, das war dein letzter O-Ton hier in dieser Folge. An dieser Stelle einmal ein großes, großes Dankeschön. Und Rebecca, zum Thema Mama oder Papa, stand es bei euch mal zur Diskussion, dass der Papa das übernimmt?
Nee.
Aus zeitlichen Gründen, glaube ich, oder?
Zeitlichen definitiv, weil mein Mann ja in Anführungsstrichen nur 2 Monate Elternzeit hatte, die schon lange, lange vorbei waren. Und ich einfach noch im Übergang zu meinem neuen Job war. Das heißt, ich hatte auch einfach die Zeit. Von daher, es stand nie zur Diskussion. Und ich wollte das auch machen. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das von der Gabel hätte nehmen lassen, sozusagen. Ist das ein Sprichwort? Ich glaube, nein. Aber
ich glaube, irgendwas mit Brot, so daneben
lassen. Butter vom Brot nehmen lassen.
Ja, genau. Genau. Geht mir genauso. Also ich wollte das auch übernehmen und ich finde, dass ich das wirklich richtig, richtig gut und richtig kompetent auch gelöst habe unter der Führung unserer tollen Tagesmutter. Jetzt haben wir schon ganz viel heute von Michelle gehört. Es gibt da draußen noch zwei junge Mädels, die wir euch gerne vorstellen wollen. Die haben nämlich zeitgleich mit uns bei Instagram gestartet. Und das sind die liebe Asu und Tina mit dem Kanal @live aus der Kita. Verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Und die beiden sind super junge und auch sehr witzige Krippenerzieherinnen. Und die stellen sich euch einmal vor.
Hallo ihr da draußen.
Hi, wir wurden ja gerade schon kurz vorgestellt. Die Asu und ich sind seit einigen Jahren Kolleginnen.
Ich verbessere Freundinnen.
Richtig gute Freundinnen.
Wir haben viele gemeinsame Interessen, teilen uns den Beruf. Ich würde sagen, es ist einfach ein Match.
Genau, wir wollen doch unseren Instagram-Kanal einfach zeigen, wie wichtig unser Beruf einfach ist.
Mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, einfach dieses Gesehenwerden, was wir jeden Tag leisten. Wir möchten, dass es alle sehen.
Vor allem, dass es einfach, ja, genau wie du sagst, viel mehr ist als einfach nur Kaffee saufen.
Richtig cool, Mädels. Macht auf jeden Fall weiter so. Und ihr alle, ihr Halblangis, könnt den beiden ja mal die vollste Halblangi-Power schicken und denen auch mal die 10.000 voll machen. Und bevor ich euch erzähle, wie es nächste Woche weitergeht, kommt jetzt die Rausschmeißer-Fragenrunde.
Ich wollte gerade die McDonalds-Melodie singen, dieses de-de-de-de-de. Aber es ist ja gar nicht unser Jingle.
Rebecca, Frage 1. Wir fangen ganz locker an mit einem Entweder-Oder. Handtasche oder Rucksack?
Rucksack? Es sei denn, ich habe eine Date-Night mit meinem Mann. Dann natürlich kein Rucksack. Das wäre seltsam.
Dann nimmst du die Handtasche mit und da wird sein Portemonnaie und sein Schlüssel reingestopft.
So sieht's aus.
Okay, zweite Frage. Ich war früher mit 16 definitiv auch so ein Handtaschen-Girl. Aber was würdest du eigentlich deinem 16-jährigen Ich raten?
Was ein Übergang. Also ich raten vielleicht nicht zwangsläufig, aber ich würde gern in der Zeit zurückreisen und sagen können, hey, du findest so dein emotionales Zuhause. Es wird alles gut. Alles kommt genauso, wie es kommen soll. Mach dir keine Sorgen, ob du gemocht wirst, ob du genug Anklang findest, ob du irgendwie deinen Platz in der Welt findest. Es kommt alles genauso, wie es kommen soll.
Also du würdest dich einfach nur einmal richtig dick in den Arm nehmen.
Ja.
Wir hatten ja letztens unser erstes Freundinnen-Date.
Ja, Mann.
Und ich habe dir da Papayasalat näher gebracht, genauso wie auch diesen vietnamesischen Kaffee,
von dem wir
dann beide ziemlich high waren. Welche Speise oder welches Getränk hast du noch nie probiert, aber willst das unbedingt mal probieren? Ja, es geht wieder ums Thema Essen. Ich bin ein
wichtiges Thema.
Foodie ist auch so ein Scheißwort, aber ja.
An sich würde ich eigentlich ganz gerne mal Austern probieren, weil ich immer überall sehe, dass Leute das so hart feiern. Und es gibt, glaube ich, so Ultra-Austern-Fans.
Ich liebe Austern.
Also einige in meinem näheren Umfeld mögen das auch total gerne und essen das auch in meinem Beisein. Also es ist nicht so, als hätte ich nie die Möglichkeit gehabt, Austern zu probieren, aber ich rieche das dann schon und denke mir so, nee, Leute.
Okay, ich weiß, wo man die allergeilsten Austern in Berlin bekommt. Und da müssen wir hin. Da müssen wir zwar unsere Lebensversicherung einmal für auflösen, weil der Laden ist teuer, aber da gibt's hart geile Austern. Müssen wir uns
so
gönnen.
Also irgendwie, ich würde es gerne probieren, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht die bessere Antwort auf deine Frage wäre, ich würde gerne mexikanisches Streetfood probieren. Also ich würde gerne mal nach Mexiko und da Streetfood essen.
Sehr nice. So. Ich würde gerne mal vietnamesisches Banh Mi, habe ich sicherlich falsch ausgesprochen, vietnamesisches Banh Mi, das sind so vietnamesische belegte Sandwiches, würde ich gerne mal im Original probieren. Reizt mich total. Sieht richtig, googelt mal Banh Mi, es sieht einfach richtig geil aus. Also ihr Lieben, wir hören uns hier wieder in 2 Wochen und da geht es ums große Thema Loslassen. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel in dieser Kita-Folge so über Loslassen gesprochen, aber nur in Ansätzen. Da steckt noch viel, viel, viel mehr hinter. Also schaltet in 2 Wochen wieder ein und bis dahin machen wir mal alle halblang.